Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im folgenden Vortrag spricht Professor Dr. Manfred Hauke über den heiligen Papst Johannes Paul II. Und Fatima. Es ist eine Aufnahme vom Internationalen Mariologischen Marienkongress in Fatima, Portugal, zum Hauptthema «Das Fatima-Ereignis – Geschichte, Botschaft und Aktualität». Heute hören wir also den Vortrag von Professor Dr. Manfred Hauke zum Thema «Der heilige Papst Johannes Paul II. Und Fatima».
Der erste Punkt ist die entscheidende Rolle des Attentates vom 13. Mai 1981. Also erst mit diesem Ereignis bekommen die Erscheinungen und Botschaften von Fatima eine entscheidende Bedeutung im Leben von Johannes Paul II. Das wird deutlich in der Tatsache, dass der Heilige Vater erst 2 Monate nach dem Attentat von dem sogenannten dritten Geheimnis Kenntnis nahm. Schon wenige Tage nach dem Attentat, als er noch im Krankenhaus weilte, erbat sich der Papst die Dokumente von Fatima. Er kam da ein Monopar, das Werk, so groß, so dick, es von Martins, portugiesischer Jesuit, mit den Dokumenten auch wirklich abgedruckt im Original und portugiesisch und Übersetzungen ins Spanische und Italienische. Heute auch ein sehr empfehlenswertes Werk. Und das hat er ausgiebig studiert. Das ließ er sich 2-mal vorlesen von der Ärztin Wanda Paltowska. Es war nicht nur das Datum vom 13. Mai. Es ist eine Verbindung zwischen dem Attentat und der Botschaft von Fatima nahelegt, sondern auch die wunderbare Tatsache des Überlebens. Es war erstaunlich, wie die Kugel da ihren Lauf nahm. Punkt 2, vorausgehende Erfahrung mit der Botschaft von Fatima. Er wurde bereits eingeladen, 1976 den Bischof von Leiria, doch einmal teilzunehmen an der Feier des 50-jährigen Jubiläums der Marienerscheinung im Jahr 1967. Aber da hatte er keine Zeit. Dann äußerte sich über Fatima, wie es scheint, zum ersten Mal schriftlich im Jahre 1979, als er nach Mexiko flog und dabei auch vom Flugzeug aus ein Telegramm schicken ließ an den Präsidenten von Portugal. Ja, 1980 diskutierte Johannes Paul II. Über die Weihe Russlands während eines Essens mit Bischof Nilica und Kardinal Wyszynski. Nilica erklärte, dass die Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens gemeinsam mit allen Bischöfen die wichtigste Aufgabe des Papstes während seiner Amtszeit sei. Der Papst antwortete, dass die Russen eine solche Handlung als Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten betrachten würden. Außerdem betreffe die Jurisdiktion des Papstes nur die katholische Kirche. Wyszynski antwortete hingegen, dass Christus König der ganzen Welt ist und dass sein Stellvertreter die Jurisdiktion über alle Menschen hat. Johannes Paul II. Erinnerte dann an die Zurückhaltung seiner Vorgänger bezüglich der Weihe Russlands mit allen Bischöfen und wandte sich dann an Nilica: Gewinne du alle Bischöfe der Welt für die Idee mit dieser Weihe und ich werde sie gemeinsam mit ihnen vollziehen. Punkt 3. Fatima im Leben des Paulus II. 1981 bis 2005. Kurze Übersicht der wichtigsten Ereignisse. Es ist sehr viel. Ich werde nur einige wenige Punkte hier kurz erwähnen. Und zwar, sehr wichtig, der Besuch in Fatima 1982 als Dank auch für die Rettung nach dem Attentat. Und er hatte ein Gebet verfasst, es sich Anvertrauens und der Weihe an die Jungfrau am 13. Mai. Er schreibt da unter anderem, vor 40 Jahren, dann noch einmal 10 Naira danach, hat ein Diener, Papst Pius XII., mit den leidvollen Erfahrungen der Menschheitsfamilie vor Augen, deinem unbefleckten Herz die ganze Welt anvertraut und geweiht, besonders die Völker, die ein besonderer Gegenstand deiner Liebe und deiner Sorge waren. Dann kam die Weiherhandlung am 25. März 1984, auf die wir dann noch zurückkommen. Es war im Rahmen des Heiligen Jahres der Erlösung, es waren die Bischöfe der Welt beteiligt. Und es hieß dann eben auch, dieser Hinweis auf die Völker, die besonderer Gegenstand deiner Liebe sind. Ein weiteres ganz wichtiges Ereignis ist die Seligsprechung der Siaken, der Jacinta und Francisco in Fatima während des Jubeljahres 2000 am 13. Mai in Fatima. Ein Monat danach wurde der vollständige Teil des Geheimnisses von Fatima veröffentlicht, das sogenannte dritte Geheimnis. Am 13. Mai 2000 in Fatima schenkte er unserer lieben Frau von Fatima seinen Ring mit den Worten Totus Tuus, den ihm während der ersten Jahre des Pontifikates Kardinal Wyszynski überreicht hatte, als Zeichen der tiefen Dankbarkeit für den Schutz, den sie mir gewährt hat, so formulierte er. Äußerungen über Fatima gibt es unter anderem in ausführlicherer Weise der Predigt zu Fatima am 13. Mai 1982, dann sehr viel in Polen, in Zakopane, am 8. Juni 1997 und an einigen anderen Anlässen, auch kurz in der Marienenzyklika und in den Marianischen Katechesen sowie im Schreiben Rosarium Virginis Maria. Zwei Monate vor seinem Tod verstarb Schwester Lucia, 13. Februar 2005. Ihre letzten Worte waren: Ich opfere dieses Leiden für den Heiligen Vater auf. Johannes Paul II. Stirbt an einem ersten Monatssamstag am Abend des 2. April 2005, am Vorabend des Sonntags nach Ostern, dem Fest der Barmherzigkeit. Dann Punkt 4. Der Rezeption der Botschaft von Fatima in der päpstlichen Verkündigung. Punkt 1. Die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Also die Marienweihe war bei ihm schon vorher präsent, vor allem durch den heiligen Grignion von Montfort, aber das Herz Mariens kam akzeptiv hinein, erst nach dem Attentat am 13. Mai 1982. In den Texten, die ich jetzt nicht zitieren kann, zeigt sich ein tiefgründiges theologisches Verständnis der Weihe an Maria, wo die Botschaft von Fatima organisch eingefügt wird, die wiederum mit der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu verbunden ist. Johannes Paul II. Macht deutlich, dass die marianische Prophetie von Fatima innerlich mit der universalen geistlichen Mutterschaft Mariens verknüpft ist, mit ihrer mütterlichen Mutterschaft. Die Weihe der ganzen Welt an Maria und die von einzelnen Nationen gründet sich auf die universale Tragweite der mütterlichen Mittlerschaft, die abhängt von der allumfassenden Mittlerschaft Christi im Heiligen Geist. Punkt 4.2. Die Bedeutung der ersten fünf Monats-Samstage. Der Papst veranlasst das Gebet des Rosenkranzes in Rom an allen ersten Samstagen des Monats auf dem Petersplatz. Luciano Guerra schreibt, bewegend war das Zusammenfallen des Todes seiner Heiligkeit ausgerechnet an einem ersten Monatssamstag zu dem Zeitpunkt, als nicht er, oder aber eine große Menge von Gläubigen für ihn den Rosenkranz betete. Nur ist dieser Punkt in den Äußerungen des Heiligen Vaters sehr stark ausbaufähig. Er hat meines Wissens nur ein einziges Mal davon gesprochen in Augsburg, eine Ansprache, die ergänzt wurde nach einem Entwurf eines hier anwesenden Kollegen von Bischof Stimpfle, der auf das Monatstriduum hinwies, Priesterdonnerstag, Herz Jesu Freitag und der erste Monatssamstag. Dann Punkt 4.3, das tägliche Gebet des Rosenkranzes. Sehr deutlich in dem Schreiben, Rosarium Virginis Maria mit den lichtreichen Geheimnissen. Das passt auch sehr gut zu der Bitte der Gottesmutter Pontevedra bei den 5 ersten Monatssamstagen 15 Minuten lang die Geheimnisse des Rosenkranzes betrachten. Dann weiterer Punkt 4.4 wäre die Lehre von der Miterlösung, also die Mitwirkung Mariens bei der Erlösung. Der Heilige Vater gebraucht eben auch als erster Papst nach Pius XII diese Begriffe Miterlösung, Miterlöserin. Die Tatsache, dass Maria mitgewirkt hat, zeigt sich schon in dem Gebet des Engels, wo der Rede ist von den unendlichen Verdiensten des heiligsten Herzens Jesu und des unbefleckten Herzens Mariens. Dann Punkt 4.5, die Buße und das stellvertretende Leiden. Punkt 4.6, der Hinweis auf die reale Gefahr der Hölle. Da habe ich mich ausführlicher schriftlich geäußert. Dann Punkt 4.7, die Weihe Russlands. Und da ist ja auszugehen von der Erscheinung Mariens in Tui vor Schwester Lucia am 13. Juni 1929. Da heißt es, der Augenblick ist gekommen, an dem Gott bittet, dass der Heilige Vater in Einheit mit allen Bischöfen der Welt die Weihe Russlands einmal unbeflecktes Herz vornimmt. Er verspricht es dadurch zu retten. Nun, als dann der Papst die Weihe vornahm in Fatima, 13. 1982, hat Schwester Lucia diese Art kritisiert. Daraufhin versprach der Papst, über die Weihe mit den Bischöfen während der Bischofssynode im Herbst 1983 zu sprechen. Dann die Weihe vor 25. März 1984. Der Heilige Vater erklärte Kardinal Paul Josef Cordes folgendes. Zunächst wollte er Russland direkt erwähnen, aber am Ende übernahm er die Meinung seiner Mitarbeiter, dass ein solcher Akt als eine gegen die sowjetischen Staatsführer gerichtete Provokation gedeutet würde. Er fühlte sich hingegen getröstet von der Nachricht, dass einige orthodoxe Bischöfe sich mit dem Papst bei der Weihe Russlands verbunden hätten. Und Lucia hat diese kritische Haltung mehrere Jahre fortgesetzt, bis im Jahre 1989, ein Gespräch mit Kardinal Law, wo sie sagte, der Heilige Vater meint, dass die Weihe Russlands nach dem Willen unserer lieben Frau vollzogen sei, in der bestmöglichen Weise, die Umstände es erlaubten. Wurde sie vollzogen gemäß dem engen Weg der kollegialen Weihe, der von unserer lieben Frau erbeten und gewünscht wurde? Nein, das ist nicht geschehen. Dinge haben sich dann geändert bei Schwester Lucia durch einen Brief von Kardinal Sodano, der sich auf die höchste Autorität des Papstes bezog, der Sirin sollte behaupten, die Weihe sei geschehen. Die schrieb 1989 dann, die Weihe ist geschehen. Das Problem bleibt, dass Russland bei den Weiherhandlungen nicht ausdrücklich erwähnt wird. Am 25. August 2004 sendet Johannes Paul II. Dem Moskauer Patriarchen Alexei II. Die Ikone der Gottesmutter von Kasan, nachdem sie verschiedene Länder durchquert und lange Zeit im Heiligtum von Fatima Aufnahme gefunden hatte. Und dann die Frage, ist die Weihe vollständig verwirklicht? Also man muss hier auch mit hineinbringen das Thema der ersten Monatssamstag, ja auch eine Beziehung eben zur Weihe Russlands. Dann ist sicherlich klar, nach dem Fall des Eisernen Vorhanges im Osten hat es gewaltige Änderungen gegeben. Aber es ist keineswegs offenkundig, dass sich die Begehrung Russlands bereits vollständig vollzogen habe. Was die Irrlehre Russlands betrifft, von denen die Fatima die Rede ist, wir sollten ja hier ausgehen dürfen vom Marxismus, und da haben wir sicherlich Elemente wie etwa die Genderideologie, die heute viel stärker im Westen vertreten sind als in Russland. Dann ein weiterer Problempunkt ist Punkt 4.8, die Enthüllung des dritten Geheimnisses. Ich möchte nur einen Punkt erwähnen, der manche von Ihnen neu sein wird, und zwar die 2013 veröffentlichten Informationen aus dem Tagebuch Schwester Lucias. Kommt zum ersten Mal jetzt ins Deutsch übersetzt, was Sie jetzt hören. Es heißt am 4. Januar in O mio Camino, der Autobiografie, 4. Januar 1944, folgendes. Und ich spürte, wie mein Geist durch ein Geheimnis des Lichtes erfüllt wurde, das Gott ist. In ihm sah und hörte ich, die Spitze erlangt sie wie eine Flamme, die sich ausbreitet, die Erdachse berührt und diese erschüttert. Berge, Städte und Dörfer mit ihren Einwohnern wurden begraben. Das Meer, die Flüsse und die Wolken überschreiten ihre Grenzen. Sie überschwemmen und ziehen sie wie eine gewaltige Zahl von Häusern und Menschen in ihren Strudel hinein. Das ist die Reinigung der Welt von der Sünde, in die sie versunken ist. Der Hass und der Ehrgeiz rufen den zerstörerischen Krieg hervor. Danach hörte ich beim schnelleren Schlag meines Herzens und in meinem Geist das Echo einer sanften Stimme, die sagte, in der Zeit ein Glaube, eine Taufe, eine heilige katholische und apostolische Kirche. In der Ewigkeit der Himmel. Ja, dann das Sonnenwunder, vom Papst kurz erwähnt. Jetzt komme ich dann zum Abschluss, Ausklang. Also wir sprechen auch von dem Papst von Fatima, gelegentlich ist Paul II. Tituliert. Und er selbst sagt 1997, wenn wir an der Schwelle zum dritten Jahrtausend die Zeichen der Zeit dieses 20. Jahrhunderts betrachten, dann erscheint das von Fatima als eines der größten. Es kündigt in seiner Botschaft nämlich auch viele der folgenden Zeichen an und lädt ein, deren Rufe zu leben. Zu diesen Zeichen gehören die beiden Weltkriege, aber auch die großen Versammlungen von Völkern und dem Zeichen des Dialogs und des Friedens. Es gibt eine gewisse Spannung zwischen dem Anspruch der gläubig angenommenen himmlischen Botschaft von Seiten des Papstes und deren praktischer Umsetzung, die von der konkreten Situation und den Hinweisen der Diplomatie bestimmt wurde. Wir sollten nicht vergessen, dass die Anforderungen von Fatima nicht nur den Papst betreffen, sondern auch alle Bischöfe einbeziehen und die gesamte Kirche. Auch wenn der Papst stellvertretender Christi und sichtbares Haupt der Kirche auf Erden ist, so bleibt er doch bezüglich der Rezeption der Botschaft von Fatima auf die gesamte Gemeinschaft der Kirche angewiesen. In seinen lehramtlichen Aussagen hat Johannes Paul II. Es verstanden, den Hinweis auf das unbefleckte Herz in die Theologie der Marienweihe einzufügen. Da der Heilige Vater nicht die künstliche Trennung zwischen Fatima I und Fatima II übernimmt, also auf der theoretischen Ebene die gesamte Botschaft annimmt, also auch Tui und Ponte Vedra, fällt es auf, dass er fast nie die Bedeutung der ersten Monatssamstage herausstreicht. Das tägliche Gebet des Rosenkranzes, die Bedeutung der Mitterlösung, des stellvertretenden Leidens in der päpstlichen Lehre befinden sich in einem tiefen Einklang mit der Botschaft von Fatima, auch wenn dieselbe nur wenige Male ausdrücklich erwähnt wird. Eine gewisse Spannung zum Geheimnis von Fatima deutet sich an in den persönlichen Auffassungen Karl Wojtyłas zur Hölle. Für die Reihe Russlands hat der Papst das unternommen, was ihm möglich schien, auch wenn sich bezüglich der Vollständigkeit dieser Handlungen Fragen stellen. Das Gleiche gilt für die Art und Weise, sich auf die eigene Person im dritten Geheimnis zu beziehen, zumindest nach dem zu urteilen, was Kardinal Sodano erklärt hat. Johannes Paul II. Hat gewaltige Schritte unternommen, um mit der Kirche die prophetische Botschaft von Fatima zu fördern. In den Jahren nach der feierlichen Weihe brach das kommunistische Reich der Sowjetunion und ihrer Satelliten zusammen. Aus diesem Grunde dürfen wir dem Heiligen Johannes Paul II. Überaus dankbar sein für sein Wirken im Blick auf Fatima. Wir dürfen uns freilich nicht auf den Lorbeeren vom Papst Wojtyła ausruhen. Es bleiben noch manche Aufgaben, um noch inniger die Ansprüche der Königin des Rosenkranzes in unserem Leben aufzunehmen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten Ausführungen von Professor Dr. Manfred Hauke zum Thema Der heilige Papst Johannes Paul II. Und Fatima. Eine Aufzeichnung vom Internationalen Mariologischen Marienkongress in Fatima, Portugal, welches das Thema hatte: Das Fatima-Ereignis, Geschichte, Botschaft und Aktualität. Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen für die weiteren Sendestunden viel Freude und Gottes Segen.
Amen.